Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen aufgeregt heute, denn bei mir zu Gast in den Waffeln einer Frau, in dieser kleinen schnuckeligen Radiosendung, in die sich ja sonst eigentlich wirklich nur mal ab und zu ein Schauspieler und Sänger verirrt, haben wir heute hohen Besuch. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Claudia Roth, ist bei uns. Und Clemens, mein Podcast-Producer, ist auch noch sprachlos.
Absolut.
Dass uns hier so eine Ehre zuteilen. Ja. Also die wäre für mich ein Grund, jetzt zu sagen, okay, gut, dann trete ich jetzt bei den Grünen ein. Das meine ich im Ernst, weil das ist wirklich eine Frau, die lebt für mich ihre Überzeugung, die ist trotzdem realistisch, die ist dem Leben zugewandt und trotzdem, glaube ich, jemand, der immer in sich so diesen Drang hat, die Welt zu verbessern. Das hat sie ja auch immer schon als Kind, glaube ich, machen wollen. Und die hat wirklich eine tolle Geschichte.
Ja, also sie erzählt ja ganz viel über politischen Anfänge, aber auch von heute bis hin zu, wenn es was ist, wie heiß ist es heute eigentlich im Bundestag bei diesem Wetter, wie kann man in Corona-Zeiten im Bundestag überleben. Und was mir auch so gut gefallen hat, ist, also jetzt kann jetzt ja auch der ein oder andere vielleicht sagen, Mensch, so inhaltlich bin ich gar nicht bei der, weiß ich nicht, aber keine Phrasen, kein PR-Gelaber, einfach echt ehrlich, authentisch. Es hat einen Riesenspaß gemacht,
euch zuzuhören. Und wirklich auch dieser Slang. Ich meine, dieser leichte Dialekt, der ist das Schwäbisch-Allgäuerische. Sie ist immer noch im Wahlkreis Augsburg tätig und so. Ich höre es halt so gern, gell? Ich höre es so gern. Ich bin auch gleich ins Schwäbisch reingerutscht selber. Bitte seht ihr mir das nach, wenn ihr jetzt reinhört. Ab und zu habe ich auch ein bisschen leicht eingefärbten Slang, weil ich es sofort adaptiere. So, vorher haben wir noch eine ganz kurze Unterbrechung. Wir haben noch etwas, was wir euch unbedingt vorstellen wollen.
Ganz genau. Und in dieser Woche möchte ich euch auf ein Auto aufmerksam machen, das gut in eine Welt passt, die, wir wissen es alle, sich im permanenten Wandel befindet. Und mit dem Mini Clubman seid ihr da einfach ganz weit vorne. Denn der Platz in unseren Städten, ich wohne in Berlin, ich weiß, wovon ich spreche, ist ein immer wertvolleres Gut. Und da kann der Mini Clubman wirklich punkten. Mit einem kreativen Raumkonzept und einem akzentuierten Design. Das Auto ist ein echter, cooler Alleskönner und genau richtig, wenn ihr urban unterwegs seid und visionär denkt. Guckt ihn euch einfach mal an auf mini.de/clubman. Kompakt mit Klasse, der Mini Clubman. Das war's von mir. Ich gebe zurück. Barbara, bitteschön.
Jetzt geht's aber los. Hier kommt mein außerordentlich fröhliches Gespräch mit der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, mit der wunderbaren Claudia Roth. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Ich sitze aufrecht, weil es ist tatsächlich eine Respektsperson heute bei mir, die ihresgleichen sucht. Allerdings muss man sagen, so richtig, so als Respektsperson, so richtig, ich sehe gar nicht
was
so
wahrnehmbar. Respekt, ja, oder neu?
Unsere Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages ist hier, Claudia Roth, meine Damen und Herren. Das ist doch alles Wahnsinn. Hallo.
Ich sitze ganz aufrecht, ganz aufgeregt, weil ich heute die Chance habe, das Privileg, das unfassbare Glück mit der fantastischsten Frau im Radio, Fernsehen und was weiß ich, heute zusammen zu sein. Unsere großartige Barbara Schöneberger.
So, komm, wir hören direkt auf. Jetzt lassen Sie uns doch direkt hier, besser kann es nicht mehr werden.
Aber es freut mich wirklich.
Ich freue mich auch sehr, dass wir miteinander reden und dass wir persönlich miteinander sitzen, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt auch eine ganze lange Zeit Skype-Interviews gemacht, was toll ist, aber es ist einfach, es ist nicht das Gleiche.
Nee, es ist nicht das Gleiche und es ist bei uns ja auch so seit Wochen und Monaten, wir haben ja versucht, dass also eine Arbeit, die notwendig ist im Deutschen Bundestag, dass sie nicht aufhört. Also es kann nicht nur sein, dass nur eine Regierung agiert, sondern wir müssen ja auch unsere Arbeit, wir wollen als Bundestag aktiv sein. Und diese Videokonferenzen an manchen Tagen, 9,5 Stunden, da bist du hinterher mausekaputt. Mhm. Du bist ja dauernd dran, die Kamera sieht ja, was du machst und so. Du musst dich anders anstrengen und der direkte Kontakt, so dieses Gefühl, diese Distanz, die ist wirklich wahnsinnig schwierig.
Ich mache ja auch im Fernsehen und so, es sind jetzt keine Zuschauer mehr da, das finde ich auch schmerzlich, aber ich finde dass dieser Kontakt fehlt und dass die Distanz, man sitzt jetzt 1,5-2 Meter voneinander entfernt, da ist ein Gespräch einfach anders.
Ja,
man merkt erstmal, wie häufig man jemanden so anstupst oder dem die Hand auf die Schulter legt oder irgendwie so, wie wichtig das auch ist. Ja. Auch dieser Startschuss der Begrüßung, dass es das alles nicht mehr gibt. Man eiert so rein und dann eiert man wieder raus. Es ist schwer.
Ja, und man sozusagen, man zieht sich auch manchmal nur sozusagen nördlich des Bauchnabels. Und die also ich finde ja richtig, es fehlt. Und ich hoffe sehr,
dass. Ich kann schon annehmen, wenn Sie da oben sitzen im Bundestag. Man sieht Sie ja auch immer nur oben rum irgendwie. Aber dann, also sobald Sie aus dem Haus gehen, gänzlich begleitet.
Ja, gänzlich begleitet. Absolut. Selbstverständlich auch keine Pushen, sondern ganz in Ordnung.
Ist es da eigentlich heiß im Deutschen Bundestag oder eher kalt?
Wir haben ja die Kuppel über uns, was eines der tollsten Bauwerke ist, die ich überhaupt kenne, diese Glaskuppel. Und über die Kuppel kriegen wir das ganze Licht rein. Und das heißt, manchmal wird es knallheiß, wenn die Sonne dir sozusagen ins Gesicht scheint, dann wird es sehr, sehr, sehr heiß. Kalt ist es nicht, also es ist dann so temperiert. Heiß wird es ja meistens dann, wenn es spannende Debatten gibt. Und das hat sich natürlich jetzt ein bisschen verändert, weil wir deutlich weniger sind. Also wir haben wirklich sehr reduziert die Zahl. Ungefähr ein Drittel der Abgeordneten sind nur im Plenum. Die Sitze, die nicht besetzt sind, da sind Zettel drauf.
Und beim Schreien wird man ja auch so viel Aerosole dann irgendwie los. Ne? Also das heißt, jeder...
es gibt schon die Schreihälse, die gibt es schon. Dem muss man es dann halt immer wieder sagen. Ey,
Sie auf die Inhalte und die Aerosole.
Ey, und wir hatten ja oben, also der Präsident oder die präsidierende Person, die hat ja in der Regel rechts und links die sogenannten SchriftführerInnen neben einem sitzen. Das ist dann immer eine Person aus der Opposition und eine Person aus den Koalitionsfraktionen, sozusagen, um mitzukontrollieren, um wenn es Streit, also wenn es Debatten gibt, ist es jetzt die Mehrheit oder nicht, dass man sozusagen da eine gemeinsame Position kriegt. Und die sind aber sozusagen Schulter an Schulter. Und das hat sich jetzt verändert. Die sitzen jetzt ein bisschen im Katzentisch vor dem Redepult. Und wir als Präsidierende sitzen jetzt ganz allein da oben. Das ist dann schon ein ziemlicher Stress.
Das wollten Sie eigentlich nie, gell? Allein irgendwo oben sitzen. Wollten Sie überhaupt oben sitzen? Oben sitzen ist schon nicht schlecht, oder? Frag ich die ehemalige Schulsprecherin. Also, ich finde, oben sitzen ist schon mal nicht schlecht. Auch mit dem, sozusagen mit dem Blick in die Richtung und die anderen gucken ja alle in ihre Richtung.
Also was es ist, was ich, wenn Sie mir das vor 20, 30 Jahren, als ich angefangen habe, 40 Jahren, gesagt hätten, dass ich mal Vizepräsidentin des Bundestags werde. Nein, definitiv. Aber dass so jemand wie ich mit so einer Biografie oder auch mit so einer kämpferischen Grundeinstellung, die sich hoffentlich nie ändert, Vizepräsidentin sein kann, heißt ja auch, dass dieses Land offener und bunter und vielfältiger geworden ist. Und mir macht das wahnsinnig viel Freude. Und das nehme ich auch wirklich sehr ernst, genau so eine Idee von Vielfalt, von Buntheit, von unterschiedlichen Positionen vertreten zu dürfen und von Demokratie. Und deswegen sind die Auseinandersetzungen mit den Antidemokraten auch so wichtig. Und da sitze ich dann gerne oben und manage das. Also es ist eigentlich so eine Managementaufgabe, wenn du da oben sitzt und guckst, dass man sich respektvoll verhält und dass die Debatten möglichst lebendig sind und dass auch da nicht nur so eine technokratische Sitzungsleitung ist, sondern wenn einer Geburtstag hat, dann wird halt auch mal gratuliert.
Was halt menschlich ist, ne?
Ja, ich habe auch mal gesungen, das war zwar falsch gesungen, aber das war auch okay. Und letztes Mal kam ein Kollege und der hat dermaßen gestrahlt, der hat ein CDU-Mann, der hat so gestrahlt und hat seine Frisur besonders schön. Und dann hat er mir gesteckt, das war sein Silberhochzeitstag, da bei dem natürlich gratuliert. Und da war der stolz und glücklich. Also ich habe jetzt einen Freund fürs Leben. Weil ich gesagt habe, es ist ja immer noch verheiratet und immer noch glücklich. Ist doch auch ein Wunder.
Ja, klar. Und das bei dem Job, gell? Aber wie viele Leute sitzen einem da gegenüber, wenn alle da sind?
Viel zu viele.
500?
Nee. Wenn alle da sind.
Ja.
Also gut, dann muss ich mich ja abziehen.
Ja, minus eins dann.
Minus eins und die zwei
Schriftführer. Ja.
Minus noch einmal. Und die auf der Regierungsbank sitzen. Aber wenn der Bundestag voll ist, sind 709. Okay. Also wir sind das zweitgrößte Parlament auf der ganzen Welt, jetzt schon vor, hinter China. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als
Parlament. Nee, sind jetzt Parlament. Nicht direkt unsere Vorbilder. Nee,
aber wir sind eigentlich wirklich zu groß. Und leider gibt es bisher immer noch keine Einigung auf ein neues Wahlrecht. Weil wenn heute Wahl wäre für den Deutschen Bundestag, könnte es sogar sein, dass über 800 kommen. Und dann ist es echt zu groß. Dann ist Platz fehlt vorne und hinten. Dann ist in der Ausschussarbeit, sind über 40 Leute in den Ausschüssen, da kann man nicht mehr arbeiten. Und das ist leider, muss man wirklich sagen,
können Sie die das CSU, nicht einfach bestimmen? Ja, Sie sind doch für mich gesehen jetzt der Chef da vorne irgendwie. Da denke ich mir, da muss doch mal, aber das ist
natürlich Wahlrecht ein anderes Problem momentan. Wahlrecht muss von, ja, aber das ist schon ein Problem. Das hat schon Dr. Lammert versucht, der Dr. Schäuble versucht das jetzt, aber das muss von den Fraktionen beschlossen werden. Du kannst ein Wahlrecht nicht einfach so. Und es gibt eine Gruppe im Bundestag, die sich verweigert einer Änderung des Wahlrechts, und das ist die CSU. Und das ist halt eine Besitzstandsbewahrung, weil sie sagen, sie wollen ihre Direktmandate alle einfach so, wie sie immer waren, und sie bewegen sich nicht. Und das ist leider, finde ich, nicht gut. Und wir können es nicht gegen die Union durchsetzen.
Jetzt, gut, die bewegen sich nicht, dafür stehen sie auch nicht, aber trotzdem, wenn wir jetzt auf die letzten Jahrzehnte zurückgucken, haben sich natürlich alle wahnsinnig bewegt. Ich habe mich gefragt, wie das wohl war, als sie 1971 mit 16 eingetreten sind in eine Partei. Da war doch wirklich, da war ja die Welt, war die damals, weil das war ja so, also 71, das war ja eigentlich noch eine gute Zeit, da war ja viel Umbruch, aber da war doch trotzdem, ich meine, da war doch weit und breit keine Frau, da war nichts Buntes, da war gar nichts.
Da war, doch, es war eine Frau, deswegen bin ich auch Jungdemokratin geworden. Und das war die wunderbare Frau Hambrücher. Das war aber so ziemlich die einzige. Und die fand ich so großartig, so eine wunderbare, wirkliche Demokratin, linksliberal, mutig, toll. Und ich bin in die Jungdemokraten damals eingetreten, was in Bayern linksradikal war. Also meine Eltern haben nie CSU gewählt, sondern es war im Ort bekannt, dass in diesem Ort gab es 7 FDP-Wähler und Wählerinnen, und man wusste, da gehört Dr. Roth und seine Frau dazu, und die galten damals als wirklich linksradikal. Es war allerdings auch noch eine andere FDP. Und das war schon, aber es war eine extrem politische Zeit. Das war ja noch sozusagen der Nachklapp von 68, eben, ja. Die Debatten zu Hause über die Geschichte, über Auschwitz, über den Muff unter den Talaren, die großen Demonstrationen, die man da im tiefen Schwaben gesehen hat, im Fernsehen, in Berlin und sonst so. Das war ja total aufregend. Dann kam die ganz heftige Zeit der RAF, diese schlimme, bleierne Zeit, was mit Berufsverboten, und es war also die Gewalt in unserem Land. Und Ende der 70er wurde es dann wieder offener. Und das war ja dann die Zeit, als die sozialen Bewegungen, Frauenbewegung, eine Welt, Friedensbewegung, Umweltbewegung.
So, und dann sind Sie aber
gesagt haben, ey, das kann ja jetzt nicht sein, keine Frauen in den Parlamenten, keine Minderheiten in den Parlamenten, die Umwelt hat keine Stimme, der Domspatz hat keine Stimme, der Wald hat keine Stimme, da muss was passieren. Und dann sind die Grünen gegründet worden. Und das war dann auch, da war ich noch nicht, da war ich bei Wahlkämpfen. Dabei.
Aber ich muss jetzt schon sagen, also es gibt natürlich 1000 Missstände, und wenn man einmal anfängt darauf zu gucken, was alles noch nicht läuft, dann fällt einem auch erstmal auf, wie viel eben nicht funktioniert. Und ich kann ja immer von mir nicht ausgehen, weil bei mir ist alles, ich bin nirgendwo benachteiligt worden. Ich habe nie drüber nachgedacht, bin ich jetzt ein Junge oder ein Mädchen oder so. Aber ich weiß, dass das natürlich nicht für alle Frauen gilt, für die meisten eben nicht. Aber wenn man sich jetzt doch mal unsere Regierung anguckt, unser Land anguckt, wenn man sich mal die Vertreter unseres Landes anguckt, da ist doch eigentlich, muss man sagen, geben wir doch ein ziemlich gutes Bild ab, finde ich so. Also nicht inhaltlich, also aber zumindest was das bunte Erscheinungsbild
angeht. Ja, es wäre, manchmal lohnt sich ja einfach mal so versuchen, sich zu erinnern, die es können, wie war das vor 40 Jahren und wie ist es heute? Und natürlich hat sich ganz, ganz viel verändert und verbessert und ist bunter, vielfältiger geworden. Aber ich finde, in der Politik, also so ist zumindest so tick ich, keine Bescheidenheit, Madame. Also wir wollen nicht ein bisschen gleiche Rechte, sondern gleiche Rechte gibt es immer noch nicht. Ich finde es ganz schlimm, ehrlich, dass wir, was die Anzahl der Frauen im Deutschen Bundestag angeht, ey, wir sind zurückgefallen. Wir sind jetzt auf vor 98. Wir haben gerade mal 30%. Und das bestimmt natürlich eine. Woran liegt das? Das liegt natürlich, dass es, dass die AfD-Fraktion ja von über 90 sind gerade 10 Frauen, dass in der FDP extrem wenig Frauen sind, in der CSU extrem wenig Frauen sind. Also die sind alle da um die 20%. Und wenn die Grünen nicht mit 57% und die Linken mit über 50% Frauenanteil, dann wird es noch viel schlimmer aussehen. Aber es ist ein Qualitätsmangel. Denn Frauen können natürlich Politik und haben eine eigene Perspektive. Und wenn bestimmte Debatten nur noch Männer reden und eine grüne Frau, dann ist es, da fehlt was. Und da muss sich was ändern. Und wenn sie es nicht freiwillig tun, schade, wir haben es nicht erreicht, wäre eben so ein Paritätgesetz, wie es in manchen Bundesländern jetzt gibt, Brandenburg oder wie es Frankreich ja angestrebt hat, wäre wirklich sinnvoll. Okay. Aber das ist etwas, aber es hat sich viel verändert, aber... Ehrlich gesagt, vor 40 Jahren haben wir Grünen ja, als wir gegründet worden sind, sind wir mit der Umweltfrage ja gekommen und haben gesagt, der Mensch darf nicht nur den Menschen nicht ausbeuten, sondern eben auch nicht die Umwelt, die wird uns das, die wird uns ihre Rechnung schicken, in Anführungszeichen. Aber wie die Klimakrise aussieht, die jetzt auch nicht pausiert hat während Corona, sondern die geht ja weiter. Die Dramatik, ich glaube, die haben wir damals selber nicht so richtig erfasst. Und da hoffe ich sehr, dass eine breite Verantwortung gibt für die zukünftigen Generationen und da was entgegenzusetzen.
Ich habe mal in so einer Fragerunde mit Angela Merkel auch mich unterhalten, was ganz interessant war. Und meine erste Frage an Sie und eigentlich auch meine einzige war, ob Sie das Gefühl hat, jemals, dass sie abends nach Hause geht und sagt, heute haben wir wirklich was verbessert. Oder jetzt ist die Welt heute besser, als sie gestern war. Haben Sie das noch oder finden Sie es inzwischen auch immer schwieriger, noch Verbesserungen hinzu zu gewinnen? Weil man ja doch, also ich finde, als Außenstehender hat man das Gefühl, man verwaltet irgendwie so die Verschlimmbesserung und dadurch, dass alles voneinander abhängig ist, wird es immer...
Nein, ich finde schon, es hat
sich... Ich freue mich, dass Sie das sagen.
Also ich gebe...
Dann arbeite ich auch nochmal an meiner Meinung.
Ich will mal eins sagen... Eine der zentralen Verbesserungen für uns alle war Ehe für alle. Also das war am letzten Tag in der letzten Legislaturperiode 2017 im Juli ist die Ehe für alle mit großer Mehrheit bei Gegenstimmen beschlossen worden. Und das war nicht nur für schwule oder für lesbische Paare von riesengroßer Bedeutung. Da standen alte Paare vor mir und haben geweint und haben gesagt, so jetzt gehören wir zu diesem Land, jetzt werden wir anerkannt. Ja. Sondern das muss für uns auch für die ganzen Heteros eigentlich ein Anliegen sein, dass niemand benachteiligt wird oder dass niemand diskriminiert wird aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Also da hat sich richtig, richtig was geändert. Jetzt kämpfen wir gegen zunehmende Homophobie, gegen Menschen, die angegriffen werden, Schwule, Lesben, Transmenschen. Also die Auseinandersetzungen sind größer geworden, aber natürlich haben wir auch was erreicht. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde auch bei manchen Kritikpunkten, dass unsere Regierung jetzt in dieser Pandemie-Krise ziemlich viel richtig gemacht hat. Ja. Dass unsere Bundesländer schwierig, dass das so unterschiedlich ist, aber ich sage das auch aus Bayern kommend, dass auch ein Herr Söder, das sage ich als Grüne, ziemlich viel richtig gemacht hat. Und das muss man auch mal sagen. Und wenn man immer nur in der Opposition, aus der Opposition heraus so ein leichtes, einfaches Nein schreit, das bringt überhaupt gar nichts.
Durchschaut ja der Wähler
bringt inzwischen überhaupt auch.
Und Herr nichts. Söder, wer weiß, vielleicht müssen Sie den innerhalb Ihrer Amtszeit noch ab und zu mal von hinten angucken.
Ja, das also ich glaube, der schart.
Bevor wir weitersprechen, machen wir eine kurze Pause. Clemens, bitte.
Wir haben in dieser Woche noch einen zweiten Partner und das ist Lidl. Bei Lidl einkaufen gehen, das kennt ihr bestimmt. Mit Lidl kochen, das ist neu und gibt's auf lidl-kochen.de. Da findet ihr erstmal jede Menge leckerer Rezepte, also sowas wie zum Beispiel Paella mit Hähnchen und Erbsen, gefüllte Champignons mit Ragout aus Kartoffeln und Tomaten oder wer es sommerlich leicht mag, der probiert einen Salat mit gebackenem Camembert. Das Tolle ist, die Seite ist mehr als nur eine Rezeptsammlung, denn es gibt Kategorien, also sowas wie glutenfrei, low carb, vegetarisch und damit findet ihr sehr schnell genau das, was ihr möchtet. Oder, und das ist richtig genial, ihr probiert den personalisierten Wochenplan aus. Den könnt ihr nämlich automatisch erstellen lassen, aufgrund eurer eigenen Präferenzen. Und dann gibt es tolle Vorschläge für jeden Tag und die Zutaten dazu, super praktisch, könnt ihr euch gleich auf die Einkaufsliste schreiben lassen für den nächsten Lidl-Einkauf, dann wird nichts vergessen. Das ist also erstens lecker und zweitens sehr praktisch und spart euch jede Menge Zeit. Probiert's einfach mal aus auf lidl-kochen.de. Kochen einfach gemacht, entdeckt über 3800 leckere und einfache Rezepte, fertige Ernährungspläne und viele weitere spannende Features, wie zum Beispiel den eben erwähnten personalisierten Wochenplan mit integrierter Einkaufsliste. Ich wünsche guten Hunger und jetzt weiterhin viel Spaß.
Ich glaube, gibt es Dinge, die Sie rückgängig machen würden, die so passiert sind in den letzten Jahren? Oh. Nochmal so eine Sache rückgängig machen?
Also, was mir wirklich wehgetan hat persönlich, als ich mal kandidiert habe für eine Spitzenkandidatur und brutal verloren habe. Okay, weiß ich nicht, ob ich es rücknehmen würde, aber also ich habe immer versucht, ehrlich gesagt, wirklich immer ehrlich zu bleiben. Ich habe immer versucht, das zu sagen, was ich denke. Und
was Sie auch immer waren, finde ich, wenn ich das so erinnere, einfach auch emotional und Mensch so geblieben und auch gesagt, das trifft mich jetzt oder das finde ich nicht gut oder so. Das hört man ja, finde ich, ich möchte jetzt nicht in so eine Mann-Frau-Geschichte reinfallen, aber ich glaube jetzt nicht, dass Herr Söder sagen würde, das hat mich jetzt getroffen. Oder
Herr Schröder hat es auch nicht gesagt.
Aber dass man einfach, glaube ich, auch mit offenem Visier manchmal so kämpft, das glaube ich, ist
also
eine,
das
ist
war
eine tolle Sache.
Ja, das ist natürlich unendlich kritisiert worden. Jetzt kommt die schrille, bunte Laute. Und das ist wirklich bitter, wenn das über Jahrzehnte dieses Klischee immer wieder aufgebracht wird. Aber ich habe gesagt, ich will Claudia bleiben, so gut es geht. Und ich will mir treu bleiben. Und natürlich berühren mich Dinge und machen mich wütend und freuen mich. Und diese Empathie in der Politik, es gab so eine Zeit, so vor 10, 20 Jahren, da hieß es, nein, man muss technokratischer sein. Es braucht einen technokratischen Politikstil. Das bin ich überhaupt nicht so. Und ich habe gesagt, es braucht eine Empathie. Die Menschen müssen merken, dass du leidest, dass du dich freuen kannst, dass du mit Leidenschaft dran bist, dass du auch mal Fehler machen kannst und das auch eingestehst und so. Und ich glaube, das ist die, also ich sage Ihnen mal, was das größte Lob ist, das meine ich wirklich, wenn mir Leute sagen, also was Sie sagen, Frau Roth, nee, aber Ihnen glauben wir, dass Sie das meinen, was Sie sagen. Also die Authentizität und Glaubwürdigkeit, ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Und ich glaube einfach dieses, dass man auch als Wähler so versteht, das sind auch nur Menschen. Ich denke manchmal wirklich, es gibt doch auch Probleme, die sich nicht lösen lassen. Ja. Haben Sie auch nicht manchmal das Gefühl, wenn jetzt eine Problemgeschichte vor Ihnen liegt, ein Berg, dass man einfach sagt, ich weiß es nicht.
Ja, und das ist
Und das finde ich ganz toll, wenn jemand sagt, ich weiß es gerade auch nicht. Ich habe einmal mit Herrn Winterkorn gesprochen, der damals noch der VW-Chef war. Da habe ich zu ihm gesagt, Herr Winterkorn, gehen Sie jeden Morgen mit Ihrem Aktenköfferchen und wissen ganz genau, was zu tun ist. Ah, selbstverständlich, Frau Schöneberger, ich weiß immer, was zu tun ist. Dann habe ich mir gedacht, dieser Mann lügt.
Ja.
Weil ich glaube, manchmal sagt man einfach, keine Ahnung. Sag du.
Ja, und ich muss Ihnen ehrlich sagen, also was weiß ich, soziale Sicherungssysteme, wie halte ich die in den nächsten 20, 30, 40 Jahren aufrecht? Rente, ganz schwieriges Thema. Oder wie mache ich das jetzt in der Pandemie? Was ist das Richtige für die Kinder? Da war nicht so, dass irgendjemand von Anfang an wusste, was ist richtig. Und ich finde es ein Qualitätsmerkmal, auch mal zu sagen, wenn eine Frage kommt von einer Bürgerin, von einem Bürger, nein, ich habe keine Antwort. Ich habe noch keine Antwort. Aber haben Sie eine Idee, wie so eine Antwort aussehen könnte?
Ja.
Und das wird einem ja, wird einem immer, sowas wird einem dann gern vermeintlich als Schwäche, weil denkt, ein Politiker muss immer alles beantworten können. So ein Quatsch, das halte ich auch wirklich für falsch, weil das kann niemand beantworten. Ich muss sagen, ich finde, dass Jens Spahn, der war vor kurzem im Bundestag bei einer Regierungsbefragung und hatte sich hingestellt und hat was gesagt, das hätte ich ihm ehrlich gesagt gar nicht so zugetraut. Dann hat er gesagt, ja, diese Pandemie, das ist so eine große Herausforderung und wahrscheinlich werden wir morgen sagen können, dass wir was falsch gemacht haben, dass wir uns entschuldigen müssen. Das finde ich richtig gut und das macht ihn stark und nicht schwach.
Ja, finde ich eben auch. Weil man doch immer, finde ich, von Politikern echt viel erwartet. Und gleichzeitig macht man sie, ich finde, als Politiker ist man ganz schön in so einem Spannungsfeld zwischen, man muss eigentlich alles hinkriegen und gleichzeitig halten die Leute nichts von einem. Also das finde ich, ist schon oft so, dass das, es heißt immer, ja, die kriegen ja alle nichts auf die Reihe und gleichzeitig darf man keine menschlichen Züge irgendwie haben, sondern muss irgendwie 16 Stunden am Tag arbeiten, immer alles wissen und so. Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Eine andere Sache ist noch, dass ich finde, dass aber manchmal heute die Politiker auch mit ich bin menschlich oder ich bin authentisch oder so, da wird jetzt viel ja so in Richtung, ich schreibe auch mal schnell bei Twitter eine Nachricht oder melde mich bei bestimmten Sachen zu Wort, wo man einen Politiker vielleicht nicht vermuten würde. Das finde ich eher eine negative Entwicklung, muss ich ehrlich sagen.
Also Twitter bin ich nicht, weil ich es wäre unmöglich, dass ich in zwei Zeilen irgendwas ausdrücke. Außerdem ist aus die Maus. Und was natürlich ein unfassbarer Stress ist, weil ich sehe natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die sitzen die ganze Zeit vor ihrem kleinen iPhone oder was weiß ich und sind unglaublich im Stress. Und es ist so eine, da wäre mal ein bisschen Entschleunigung und runterkommen und nachdenken.
Ja, und dann immer alles unter dem Deckmäntelchen, wir haben Kontakt zum Bürger oder wir
sind nah am Volk. Ja, das ist ja nur, ist auch eine Blase. Das ist auch eine Blase. Außerdem muss ich Ihnen ehrlich sagen, also ich bin natürlich auch E-Mail-mäßig unterwegs, aber so das alte Briefschreiben hat schon auch noch was für sich. Also ich weiß immer, wenn ich schwierige Briefe geschrieben habe, dann habe ich sie halt mindestens 2, 3, 4 Mal geschrieben und dann zerrissen und nochmal neu angefangen. Und das passiert bei E-Mails halt ganz oft, also bei diesen unmittelbaren Reaktionen oft überhaupt nicht. Und da kommen dann hinterher, merkst du, hätte ich mal lieber 2-mal drüber nachgedacht oder ein halbes Mal drüber nachgedacht, was ich da jetzt losgelassen habe.
Aber schreiben Sie die Briefe auch beruflich oder haben Sie nur privat geschrieben?
Nee, beruflich. Ich mache ich
lieber
auch mal.
Lieber Günther Beckstein.
Lieber Günther, was ist denn los in deiner, was ist los in deiner CSU? Echt, es gibt plötzlich schwarz-grüne Bündnisse in Bayern. Das ist schon auch, was sich da verändert hat. Augsburg, Sie kennen ja Augsburg gut. Ja. Augsburg haben wir jetzt eine Wahnsinnskoalition aus CSU und Grün. War auch nicht so zu erwarten. Wir haben eine Oberbürgermeisterin von der CSU und eine Bürgermeisterin von den Grünen. Frauen vorne dran, ganz toll, einen super grünen Koalitionsvertrag. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Signal in eine Gesellschaft rein, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann, aber trotzdem ist ein Konsens gibt, beispielsweise in einer Kommune an einem Strang zu ziehen, sich zu respektieren gegen die, die ein ganz anderes Deutschland wollen, die eine ganz andere Gesellschaft wollen, die unsere Demokratie im Kern angreifen.
Sehr gut. Also in Augsburg, ich habe in Augsburg studiert.
Ich weiß, ich habe 10 Semester studiert und abgebrochen.
Seit ich da weg bin, geht's bergauf.
Wirklich. Ich habe in München 2 Semester studiert und dann aufgehört. Ja. Also wir sind...
sehr, sehr gut. Wir haben den
Aber Augsburg, sind Sie denn ab und zu mal da?
Ich war lange nicht mehr
da. Ja, kommen Sie, ich lade Sie herzlich ein.
Ich würde wirklich gerne mal wieder kommen und auch in meiner alten Hut da mal mich umschauen. Ich habe damals ein Zimmer für 400 Mark bewohnt. Das war mit so aufgerolltem PVC-Boden. Ich habe mit 4 anderen zusammen gewohnt und es gab eine Dusche, wo man 50 Pfennig einwerfen musste, um 2 Minuten warmes Wasser zu haben. Und ich wohnte natürlich nur mit Schwaben zusammen und ich sage, klar. Das ist die einfachste Art und Weise, die Sache irgendwie gerecht zu verteilen.
Soll man nach einer Minute wechseln?
Ja, und dann hat er nämlich auch gesagt, der eine duscht einmal am Tag oder zweimal und andere halt nur einmal die Woche. Und dann ist es ja total ungerecht, wenn die Wasserrechnung auf 4 Personen verteilt wird. Ich wäre überhaupt nicht auf sowas gekommen. Aber dann dachte ich mir, okay, ich war natürlich schlecht organisiert und hatte mal nicht die 50 Pfennig. Wenn ich dann ausging, musste ich immer bei den anderen mir so ganz
Deo peinlich... klauen.
Ja, nee, ich habe dann schon geduscht, aber manchmal auch kalt. Oder ich musste mir dann was leihen. Und das waren eben gut organisierte Schwaben. Die hatten immer so kleine Rollen mit lauter 50 Pfennigstücken.
Ja, klar.
Und dann habe ich immer gesagt, kann ich euch was abkaufen? Und so. Und dann habe ich mit 2 Markstücken getauscht. Ja, es war deswegen, also irgendwann, aber es ist doch toll, dass das so war. Heute dusche ich manchmal länger als 2 Minuten warm. Nicht sehr viel länger, aber ein bisschen länger und freue mich. Sind Sie eher ein Stadtmensch oder ein Landmensch?
Also ich bin eigentlich schon ein Stadtmensch, weil ich ja wirklich auf dem tiefen Land groß geworden bin. Aber je älter ich werde, umso mehr finde ich das eigentlich ganz schön im Allgäu oder im Unterallgäu, wo ich ja herkomme. Und es ist so beides. Also das ist so Wasser und Berg und Stadt und Land, das gehört zusammen. Aber eigentlich bin ich jetzt durch die Arbeit seit Jahrzehnten schon Stadt.
Aber es ist doch interessant, dass man so, da wo man seine, ich dachte immer, ich bin nicht so heimatverbunden. Und jetzt ist es ja so, wenn ich nach München fahre und dann sieht man die Berge. Ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit in den Bergen verbracht in meiner Jugend. Genau, ich war so. Mit 18, bin ich weggezogen und so. Aber trotzdem ist es so. Mein Mann guckt auch manchmal beim Bayerischen Rundfunk im Fernsehen die Kameras, die dann so sich so drehen so langsam und dann sagt, Mai, schau, auf der Kampenwand liegt Schnee.
Morgens, ja. Am Sonntagmorgen 8 um 7 Uhr.
Achso, live, also, ja, Live-Kamera,
der erste Schnee oder Nebel, du siehst gar nichts.
Nichts und dann schau,
ist das schön.
Ich glaube, es liegt schon Schnee.
Du und siehst so, gar nichts, aber es ist so schön.
Und dann denke ich mir, ja, für mich sind die Berge auch nach wie vor, also wenn ich mich entscheiden müsste, lege ich mich jetzt an den Strand. Natürlich zugegebenermaßen mit diesen coolen Ibiza-Sandalen und so einer Tunika sieht gut aus. Inzwischen kann ich sehr gut so eine lange Tunika tragen. Oder gehe ich in die Berge und gucke auf Bergwipfel und einen Bergsee. Ich würde mich immer für die Berge entscheiden.
Also jetzt kommt die Werbeabteilung für das Süddeutschland. Das ist schon schön. Also ich muss schon wirklich sagen. Und je länger ich weg war, ich war ja auch in Europa und überall unterwegs und so, umso näher ist mir auch die Sprache, umso näher ist mir der Sound, umso näher ist mir der Geruch oder Käse, den es da gibt oder die gescheite Wurst, die es gibt.
Dass es überhaupt noch Metzger gibt.
Ja, dass es Metzger gibt und ja, Bäcker.
Als ich ganz am Anfang so anfing, mal so einzukaufen und zu kochen dann für mich, dann sagte ich hier irgendwo in Berlin, wo kann man denn Fleisch kaufen? Ja, im KDW. Ja, genau. Ich gehe doch nicht in den sechsten Stock ins KDW und kaufe mir da irgendwie, keine Ahnung, ein Putenfilet.
Ja, genau, das hat man mir auch gesagt, weil wenn ich in Berlin bin, wohne ich in Charlottenburg und es gibt keinen Metzger, es gibt auch nicht den klassischen Bäcker, dann hat man mir auch gesagt, man gehst halt ins KDW, das sage ich neu. Und dann hat man mir gesagt, ja dann aber in Kreuzberg gibt es jetzt tatsächlich türkische oder türkischstämmige Metzger, die deutsche Wurst machen oder die gutes Brot, also die Bäcker, die Brot machen, aber das ist wirklich etwas, was so ein Heimatgefühl. Aber Heimat ist es auch geworden, weil sich Bayern natürlich verändert hat. Es ist
und in Bayern sind die Brezen auch nicht mehr überall gut, ehrlich gesagt, weil das hat man immer so in Erinnerung, dass man denkt, wenn du in Bayern eine Breze kaufst, dann ist sie immer genau richtig und so. Und das stimmt überhaupt nicht. Also du kannst in Bayern genauso gut, wenn du da irgendwie Pech hast, dann hast du auch so ein fertiges
Augsburg Stadtmarkt.
Da geht's, oder? Da ist die Welt noch in Ordnung.
Ja, die haben jetzt auch schwer, also jetzt in der Pandemiezeit, in Corona ist schon schwer geworden, aber der Markt hat auf mit Abstandsbestimmungen und Hygienebestimmungen, aber die sagen, es ist schon sehr, sehr schwer, weil die Leute sind eigentlich nur noch vormittags gekommen, ganz gezielt, ich will jetzt das und das und dann wieder gegangen. Die Gastronomie hat total natürlich Probleme, die dann sehr kreative Vorschläge machen, aber da Augsburg Stadtmarkt gibt es ja gescheite Brezel.
Also ich sehe schon, Sie sind ordentlich für Augsburg unterwegs, oder?
Ja.
Die grüne Bürgermeisterin, die unterstützen wir jetzt.
Ja, volle Kanne.
Ich sende ja auch in Augsburg tatsächlich. Ich versuche so viel weiblich-grüne Energie darüber zu bringen, wie du irgendwie gehst. Ich habe übrigens viel Brot selber gebacken. Jetzt in der ganzen Zeit, weil wirklich auch da, es ist jetzt wirklich fürchterlich, sowas zu sagen, aber ich sage es trotzdem, so ein Brot, wenn man das richtig gut backt, das braucht richtig viel Zeit.
Ja.
Und da steckt richtig, ich möchte jetzt nicht sagen Liebe drin, weil alles, was ich mache, mache ich vor allem schnell und nicht immer mit so einem liebesvollen Gesichtsausdruck. Ich mache es halt schnell. Aber es zieht dann schon mal 12 Stunden so ein Hefeteig. Und wenn man es dann backt, nochmal 2 Stunden und dann lässt man es so ungefähr 3 Minuten auskühlen, bis man sich drüber hermacht, dann weiß man erstmal, wie viel Liebe und Arbeit in so einem Brot steckt. Das kannst du nicht für 69 Cent verkaufen.
Brot hatte bei uns zu Hause auch immer eine riesengroße Bedeutung. Also Brot, das durfte nie auch nur eine Krummel weggeschmissen worden. Es wird immer aufbewahrt. Hat auch schon einen Wert. Also das hat ja ein bisschen, also es war
jetzt, hat ja auch einen symbolischen Wert.
Ja.
Also dass man sagt, das Brot ist ja sozusagen.
Mein Vater war jetzt nicht besonders religiös, kann man wirklich nicht sagen. Aber wenn der Brotleib kam und Papa war Zahnarzt und das heißt, wir hatten immer das knusprigste Brot. Das tut für Zähne. Und dann hat er das genommen, den Leib, und hat erstmal bekreuzigt und dann angeschnitten. Und wer dann der Gickel gekriegt hat, das war eine besondere Aussage.
Ja, also das ist ein Stück.
Und der befreundete Bäcker oder Konditormeister, große Bäcker in Augsburg, der hat erzählt, dass jetzt in der Corona-Zeit die Leute wieder Brotlaibe gekauft haben. Also nicht das kleine To-Go, schnell weg, so ein Semmel, Schrippe, also ne, Schrippe gibt es bei uns nicht. Also Semmel ist was ganz anderes. Ehrlich,
das Wort Schrippe kriege ich auch nicht über die Lippen.
Nein, weil es aber...
Und wenn ich 15 Mal sagen muss, ich nehme 3 Semmeln und dann sagen die 15 Mal, Semmeln, hier, das hier.
Ja.
Ich kann nicht Schrippe sagen. Ist ja nicht Schrippe, ist ja Schrippe.
Also auf jeden Fall. Die Torten sind nicht weggegangen, aber ja. Er sagt, das große Brot, der Brotlaib, das zurück zum Brotlaib.
Ja, weil so viel ist, Gemütlichkeit auch ausstrahlt. Ja. So, wenn so ein Ding da so, ich habe das dann immer so gebacken, ich gebe zu, dann habe ich es auch so hingelegt, habe ich so aufgeschnitten, so ein bisschen gefächert. Und ich hatte es mit so Feigen und Walnüssen.
Oh!
Aber das Problem ist, ich verpenne es dann immer. Ich muss es sozusagen abends ansetzen, damit es morgens, und wenn ich es dann den Kindern noch mit, also in die Schule geben will, wenn die jetzt früh Schule Butterbrot haben oder so, da muss ich ja schon um 6 aufstehen, dann muss ich es backen, damit ich es dann zum Frühstück servieren kann. Und das habe ich dann manchmal echt nicht geschafft und so. Und man muss es praktisch noch, es muss noch dampfen innen.
Ja, und der Geruch, wunderbar, gibt ein wunderbares Gedicht eines Augsburger Dichters, mhm, Bert Brecht. Mhm. Die Berliner glauben ja immer, der gehört Ihnen. Nein, ja, ja.
Nein.
Dem mir gäbe nichts, ja. Der ist von uns. Und er hat, er schreibt eben fröhlich vom Fleisch zu essen. Also er schreibt dann den Duft des frischen, gebackenen Brotes und dazu Wasser. Und am Schluss schreibt er auch dieser Genuss, den er beschreibt. Und das sage ich, da ich ein schlechter Esser bin und ja, so. Und das ist also, gut, das war jetzt die Abteilung. Lasst es euch gut gehen, schmecken. Und das Brot und die Walnuss und die Feige und das Glas Rotwein dazu ist doch toll.
Und ein bisschen Käse, gell?
Käse gehört auch dazu,
brauchen genau. Nicht. Was ist, wenn wir schon darüber reden, was wäre denn der Geruch Ihrer Jugend, der noch also der Sie erinnert
an... Also das ist schon die Küche von der Oma, also beim Essen, und das sind ihre Kälspätzler, Bubespitzler, Nonnenviertzler.
Nonnenviertzler?
Kennen Sie nicht?
Nonnenviertzler gab es wahrscheinlich auch, oder?
Nonnenviertzler ist Brandgebäck. Also sind die so, und die werden sind rausgebacken. Ganz leicht, oder? Ja, die werden rausgebacken. Also nicht raus, ja doch aus dem Öl. Mhm. Also Brandteig-Dinger. Und die sind, und dann nimmt man die raus und dann kommt heißer Most drüber.
Oh Gott.
Nonnenviertzler.
Nonnenviertzler.
Und das klingt toll. Bubespitzler sind, nicht ja. Schupfnudeln, ja, sondern ja. Aus dem Kartoffelteig, mhm, wunderbar. Und das, diese Gerüche von Omas Kässpätzle, der mit der frischen Zwiebel drüber, also das sind schon die Gerüche. Und die Blumenwiese, die große Wiese, wo man sich runterwageln konnte, und das frisch gemähte Heu. Oder das sind so diese Gerüche, die sind sehr präsent.
Ich bringe das auch mit meiner Jugend in Erinnerung, wobei ich ehrlich gesagt mich selten über Blumenwiesen gerollt habe. Aber irgendwie ist das so in meinen, vielleicht ist es auch genetisch veranlagt, dass man dann das empfindet als so seine, ich weiß auch nicht, wenn ich eine Blumenwiese sehe,
ist
ich mache auch manchmal fast Unfälle, weil ich, wenn ich eine Blumenwiese sehe, halte ich auch an, weil ich dann Blumen pflücken möchte, weil es für mich das Schönste ist, einen frisch gepflückten Blumenstrauß auf dem Tisch zu haben. Ich gebe zu, manche Blumen eignen sich gar nicht dazu, um gepflückt in der Vase zu stehen, weil sie manche riechen nach Katzenpisse, manche riechen nach anderen vielen ganz schlimmen Sachen. Und trotzdem sage ich dann immer zu allen Familienmitgliedern, hört bitte auf, jetzt schlecht über meine Blumen zu reden. Und ich pflücke ständig Blumensträuße, die dann überall rumstehen, da kriechen Spinnen raus und Ameisen und alles Mögliche läuft dann da irgendwo rum. Und es riecht auch oft ganz fürchterlich, aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres.
Ja, stimmt.
Tatsächlich.
Das ist übrigens auch gut, dass wieder an den vielen, vielen Rändern von den Feldern wieder Mohnblumen sind.
Ist das ein gutes Zeichen?
Finde ich ein gutes Zeichen.
Ja, finden wir, aber hat das einen ökologischen Hintergrund?
Ja, hat auch einen, ja, du brauchst ja auch Platz für die Bienchen, die es kaum mehr gibt. Also da hat auch Herr Söder jetzt, es gab ja in Bayern Rettet die Bienen, ein Volksbegehren, was vielleicht auch mal
da
andere...
Da haben doch ganz viele sich beteiligt.
Ja, also erstmal hat man gesagt, das kommt ja sowieso nicht durch, weil also erstens ist diese Möglichkeit des Volksbegehrens, der direkten Beteiligung der Bürger, Bürgerinnen in Bayern wirklich ziemlich vorbildhaft. In anderen Ländern ist es nicht gut und auf Bundesebene immer noch nicht. Und dann hat man gesagt, ja, die können das schon machen, rettet die Bienen, das sind diese gespindelten Ökos da und so. Und dann haben sich 20% beteiligt. Und das ist nicht so einfach, sondern du musst da in dein Rathaus gehen. Also du kannst ja nicht irgendwie so per Post, sondern du musst in dein Rathaus gehen, du musst dich da einschreiben. Und ich habe das wirklich wahnsinnig erlebt, wie Schlangen, ich habe es natürlich in Augsburg auch gemacht, in meinem Rathaus, Schlangen gebildet haben von jungen Eltern, Vätern mit ihren Kindern, mit Bienen, also so Stofftierchen, och, Bienen, nein, oh, ja, nein, weil das war für die Kinder. Viele ältere Leute mit dem Rolli, also das war, und dann sind über 20% haben dieses Volksbegehren, rettet die Bienen, was tatsächlich ja auch sehr, sehr, sehr notwendig ist, weil es eigentlich mehr Bienen in den Großstädten in der Zwischenzeit gab, wie auf den, in der ländlichen Region. Und das war cool, dass Herr Söder dann gar nicht versucht hat, das zu verändern oder aufzuhalten, sondern gesagt hat, das wird jetzt eins zu eins umgesetzt. Und da geht es natürlich auch um Flächen, um Bienen auch wieder in den ländlichen Regionen
zu bekommen. Ich habe letztens mit einem Wissenschaftsjournalisten gesprochen, Dirk Steffens, ein super Typ. Der ist Ihnen sicher auch schon mal untergekommen, moderiert auch im Fernsehen. Und der meinte, er warnt als Umweltschützer eben vor dem Psychopathenrasen. Und das sage ich jetzt immer meinem Mann, weil der neigt auch dazu, ach, so eine grüne Wiese. Und dann, wenn die noch einen Streifen hat, ist am tollsten, in die eine Richtung so, in die andere Richtung so. Und ich sage immer, weißt du, wie das heißt im Jargon? Psychopathenrasen. Wir sorgen jetzt mal dafür, dass hier ab und zu mal, dass die Butterblumen blühen und die Gänseblümchen und so. Also deswegen, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man, ja, ich meine. Ja,
diese Roboter, ne, die sind jetzt überall unterwegs. Ja, ne? Das auch, ist
auch gut. Glaube ich alles, wie auch immer. Aber ja, es ist schon, wenn ich jetzt grün bin und grün leben will, und das tun Sie ja aus voller Überzeugung, man kann doch an allen Ecken und Enden Fehler machen. Man wird ja auch die ganze Zeit beobachtet.
Man wird die ganze Zeit beobachtet.
Dann kannst du ja nicht mehr Auto fahren, du kannst ja nicht mehr Fleisch essen, du kannst ja nicht mehr irgendwo in ein teures Restaurant gehen, oder? Oder kann man es?
Also, die können mich mal. Natürlich gehe ich gut essen, wenn es endlich wieder geht. Und das genieße ich, weil das gehört auch zum Leben dazu. Und tatsächlich ist das Problem, wenn ich mich 100%, also ich versuche wirklich so gut wie möglich nicht Wasser zu predigen und mir dann Wein einzuschenken. Also ich versuche natürlich auch Mobilität möglichst klima, fair, neutral geht's nicht zu realisieren. Aber da ich in Nicht-Corona-Zeiten wirklich ganz, ganz, ganz viel unterwegs bin und von A nach B durch den nicht gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr einfach nicht komme, brauche ich ein Verkehrsmittel wie das Auto. So. Was für ein Auto? Dann wäre natürlich ein reines Elektroauto am allerbesten. Damit komme ich aber nicht bis Augsburg, überhaupt nicht. Ich versuche so viel wie möglich von Berlin nach Augsburg mit dem Zug zu fahren, aber es sind eben noch andere Termine. Ich brauche dann auch so ein offizielles Auto. Und das ist ganz, ganz schwer. Das gibt es nämlich nicht. Es gibt es nicht. Es gibt Hybrid, die auch nur, sagen wir mal, ein Kompromiss sind, aber das versuche ich dann. So, und manchmal als Vizepräsidentin gibt es ja auch Auslandsreisen, wo ich das Flugzeug benutze. Das wird dann halt kompensiert, indem ich was zurückbezahle. An Atmosphäre, aber es ist ein Kompromiss. Ich versuche genau zu wissen, wenn ich mir was zum Anziehen kaufe, wo ist es hergestellt worden, wie sind die Lieferketten.
Man ist einfach sensibel, oder?
Also ja, man ist sensibel, aber ich kann ja nicht sagen, dass ich es 100% erfüllen kann. Das wäre das.
Und die sich immer hinstellen und sagen, sie könnten es, die lügen ja.
Weil vor allem, wenn die dann ertappt.
Oh Gott, das ist so schrecklich, weil je mehr Dogma man predigt, desto mehr sind ja hinter einem her und versuchen, das Gegenteil zu beweisen.
Und ich will mich nicht unterordnen. Ich bin nicht Veganerin. Ich respektiere das natürlich. Es gibt tolle vegane Restaurants in Berlin in der Zwischenzeit. Ach, schmeckt fantastisch. Ja, klar, aber ich mag halt auch mal Weißwurst
manchmal. Ach ja, klar. Aber ich finde halt auch, wir neigen ja dann auch immer dazu, und das finde ich übrigens auch die Tendenz in dieser ganzen Social-Media-Welt, es wird jetzt schon sehr dogmatisch alles angegangen und niemand kann dann sich das eigene Dogma eigentlich leben. Das geht ja gar nicht. Und ich finde es eben toll, wenn man mit Intelligenz und gesundem Menschenverstand sich die Sachen anschaut und sagt, okay, was muss ich machen, wie kann ich es machen, wie kann ich es besser machen, wo macht Sinn, wo nicht. Und jeder sagt ja auch, nie wieder irgendwo ins Auto zu steigen oder nie mehr irgendwo hinzufliegen, ist gar nicht das Ziel, sondern die Unternehmen müssen es halt, müssen Öko jetzt sexy machen. Und
ich finde schon, was wichtig ist, dass man sich bewusst wird, der Wert eines Produkts. Was ist es für ein unglaublicher Wert, ein gutes Ei zu haben?
Ich habe Hühner. Ich
ja, weiß, sehen Sie?
Ich lege
sehen
selbst Sie? Jeden Tag mehrere sehen? Eier, praktisch. So eng fühle ich mich meinen Hühnern verbunden.
Ja, aber das ist doch ein Wert. So ein Ei hat einen Riesenwert, oder
wenn
was?
Wenn ein Ei bei mir kaputt geht, fange ich fast an zu weinen, weil ich mir denke, jetzt hat dieses kleine Huhn aus diesem kleinen Poloch sich dieses Wahnsinns-Ei da durchgedrückt und ich lasse es fallen, ich Depp. oder so, ja?
Ja, und also, das muss auch, das, also deswegen verstehe ich auch, ich will, wenn ich zum Beispiel ein Schnitzel esse,
ja,
dann möchte ich wirklich wissen, woher kommt es. Und da gibt es ja die entsprechenden Metzgereien, die sagen dir, da ist, das ist von diesem Bauernhof und das ist von diesem Tier und das ist so und so geschlachtet worden. Und ich will nicht, dass die Zustände, wie wir es jetzt erlebt haben, in diesen schrecklichen Fleischfabriken, Schlachthöfen dann dazu führen, dass man einem was hinknallt, wo dann ein Kilo 1,99 oder 2. Ja. Das kann überhaupt nicht sein. Ja. Das kann nicht gut sein für die Tiere, das kann nicht gut sein für die Menschen, die da arbeiten, die ganze Produktionsweise. Und mal ehrlich gesagt, ich bin aufgewachsen jetzt nicht in armen Verhältnissen, hatte da auch wirklich ein Glück, aber bei uns gab es halt auch nicht jeden Tag Fleisch, überhaupt nicht. Einmal die Woche und das hat auch gereicht und viel Gemüse und also wenn da, ich glaube, da braucht es viel strengere und klarere Rahmenbedingungen, was Ernährungsherstellung angeht und auch ein Bewusstsein, dass regionales Strukturen oder regionale Produzenten auch eine Unterstützung brauchen. Warum muss ich im Dezember frische Himbeeren essen? Muss ich das? Nein, muss ich nicht.
Nein, muss ich nicht. Genau, ich, also, oh Gott, aber trotzdem, also wenn ich so zuhöre, jetzt haben wir schon, wir haben mehrere Punkte schon, die wir noch durchsetzen müssen dieses Jahr.
Wir haben viel zu tun.
Wir haben viel zu tun, jetzt schnell, wir spielen noch ein Spiel, weil Sie müssen zurück, dann, ich sehe schon, Sie müssen einfach jetzt dafür sorgen, dass all das, was wir hier besprochen haben, sofort auch umgesetzt wird. Sie müssen gleich an die Arbeit.
Ja, ja? Freilich.
Ich kann dann noch die Waffeln essen, die noch übrig sind. So, wir haben ein lustiges Spiel. Und zwar, ich weiß nicht, was es ist, ich öffne es auch dann immer erst in dem Moment, wo es mir hier hingelegt wird. Liebe Claudia, liebe Barbara, heute gibt es eine kleine Premiere, denn Frau Roth hat die Qual der Wahl. Entweder lest ihr beiden in verteilten Rollen den Daumenlutscher vom Struwwelpeter oder ihr singt gemeinsam einen Ausschnitt aus Rio Reisers König von Deutschland. Zu beiden Dingen hat Frau Roth, soweit wir wissen, eine Verbindung. Egal, wie du dich entscheidest, liebe Barbara, liebe Frau Roth, in jedem Falle gilt erhöhter Schwierigkeitsgrad. Bitte nehmt euch jeweils einen Korken, der vor euch liegt, und klemmt ihn aufrecht in euren Mund, damit es einfach noch ein bisschen bekloppter ist. Sehr schön. Das ist wunderbar. Da freue ich mich auch sehr, dass wir
das machen. Das machen wir mit König von Deutschland,
oder? König von Deutschland, ja. Super, super. So, dann geht's los. Hier,
Korken im Mund. Müssen wir das wirklich?
Aha.
Aber dann können wir doch gar nicht singen.
Röche, Frau Roth. Röche. Und mal mir auf, wie schwerer, wenn ich nicht höre, wer ich bin, sondern Kaiser, Kaiser, König oder Königin. Ich denk mir, was der Bruder kann, das kann ich auch. Ich würd die Weile, die hören, Tag ein, Tag aus. Ich will rum, wird nach USA reisen, roll nur mal, wie weit in die Waden weisen. Das alles und noch viel mehr will ich machen. Wenn ich König von Deutschland wär, das alles und noch viel mehr will ich machen, wenn ich König von Deutschland wär. Also Frau Roth ist 5.
Weißt du, wenn ich das so höre, meinst du, Wolfgang Job hat auch immer einen Korken im Mund, wenn er redet?
Weil ich habe ja schon mal auch ein bisschen so gesprochen, ja.
Sehr, sehr schön. An Ihnen ist ja schon auch, ich meine, also jetzt ist die Frage aber beantwortet, ob Sie gerne vorne sitzen oder nicht. Vorne stehen sogar.
Rios, sorry.
Rio Reiser, König von Deutschland. Wissen Sie schon, was Sie in den Ferien machen?
Tja. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es überhaupt noch nicht, weil es gibt ja immer noch diese Reisewarnungen. In Bayern wird es wahrscheinlich extrem voll werden. Also ich werde sicher mit Freunden auch zusammen sein, die ich jetzt die ganze Zeit so nicht gesehen habe. Ich werde mit meinen meinen beiden Schwestern mal zusammen sein. Und eigentlich wollte ich eben auch zu meinen Freunden in die Türkei fahren.
Ja, auch das ist vielleicht schwer, oder?
Wird möglicherweise schwer, aber ich glaube, es muss da auch eine Möglichkeit geben, weil so viele Menschen in Deutschland leben, die ihre Eltern besuchen wollen, ihre Großeltern besuchen wollen, die ihre Ferienhäuser dort haben. Und ich habe wirklich seit 20 Jahren ganz enge Freunde da und wir hoffen sehr, dass wir uns wiedersehen können. Also ich weiß noch nicht genau, wie sich das jetzt weiterentwickelt, aber Natürlich werde ich alles versuchen, die Regeln einzuhalten, denn die Pandemie ist ja nicht vorbei.
Nee, aber wie muss ich mir das vorstellen? Also Claudia Roth macht Ferien. Sie trägt dann Ferienklamotten. Sehen die Ferienklamotten anders aus als die Arbeitsklamotten?
Ja, nee, nicht wesentlich. Nee, ich verkleide mich ja nicht, wenn ich arbeite, sondern aber einfach lockerer. Also ich versuche irgendwo, also Urlaub machen, muss ich schon mal sagen, muss sein, wo es möglichst wenig Leute gibt. Ich weiß. Weil sonst ist das doch bei Ihnen ganz genauso. Sonst
also die Vorstellung, man trifft da noch Leute, die, Selfie, zu denen man sich zusammen an den Tisch setzen muss, um dann noch mehr Leute kennenzulernen. Oder ich finde auch, man lebt nur mit dieser psychischen und also ich habe nur diese Geisteshygiene überhaupt, ist möglich, wenn du dich zwischendurch eben so ganz natürlich entziehst. Ich finde, mein Körper hat ein ganz klares Gefühl dafür, dass ich dann im Sommer absolut niemanden sehen möchte.
Ja, weil vor allem, ich meine, das ist ja toll, Sie sind ja auch eine total öffentliche Person. Ich bin eine öffentliche Person, wo es wahrscheinlich noch viel polarisierter ist. Die einen finden es gut, die anderen finden mich ätzend, die hauen mich dann blöd an. Die anderen sagen, können wir noch ein Selfie machen, Selfie, Selfie, Selfie. Und dann finde ich das ja auch toll und da bist du permanent öffentlich unterwegs. Und das ist natürlich kein Urlaub, sondern Urlaub ist eigentlich wirklich totaler Rückzug und wirklich paar Freundinnen, Freunde treffen und sehen, mit denen kochen und essen und schwimmen und Sonne und ganz viel lesen und ganz viel Musik.
Aber viele Leute, und, gell, ich bei mir auch immer so, wir fahren immer mit Freunden zusammen. Ich käme, also ich finde, dass diese Idee mit, ist übrigens ja auch, je mehr Leute was zusammen machen, desto weniger Arbeit ist es am Ende auch. Auch wenn man zum Beispiel Kinder hat, wenn da viele Kinder zusammen sind, ist immer weniger Arbeit, wie wenn du nur die zwei eigenen irgendwie versorgen musst den ganzen Tag.
Aber auch mal in so eine Küche zu stehen, in so einem Häuschen. Also wir haben, meine Familie hat ein kleines Häuschen, kleines Ferienhäuschen seit über 20 Jahren. Und da gibt's halt eine schöne Küche. Und da dann einfach mal wieder zu kochen, da komme ich ja wirklich eigentlich gar nicht dazu. Ob es dann schmeckt, ist eine andere Frage. Aber da kommt dann ja meine andere Freundin. Doch. Aber dieses Durchatmen und ein Stück weit verdauen, was die letzten Monate so war und aber gar nicht der Hoffnung aufsitzen, dass wenn dann der Urlaub vorbei ist, dass dann alles wieder so war wie im letzten Jahr. Ich glaube,
schon noch ein bisschen
ja, aber alles, ich glaube, das ist schon noch, das ist einfach.
Ich glaube, wir brauchen die Zäsur. Also ich freue mich jetzt auf diese, ich habe erst gedacht, ich bin ja auch so ein Arbeiter, dann dachte ich mir, ich habe es mir nicht verdient, jetzt in Ferien zu fahren. Ich habe es mir nicht verdient, weil ich habe tatsächlich eben überhaupt fast nicht gearbeitet die letzten Wochen und hatte nicht so das Gefühl, ich darf mich jetzt mit Ferien belohnen. Jetzt habe ich allerdings das Gefühl, vielleicht brauchen wir als Gesellschaft auch die Zäsur, um zu wissen, okay, jetzt spannen wir uns wirklich nochmal ab und dann geht es aber auch irgendwie wieder los, weil ich glaube, wir kommen sonst nicht mehr in diesen, wir kommen nicht mehr in diesen Modus rein, den wir alle haben müssen wieder.
Ja, wobei sie sicher auch viel gearbeitet haben. Nee. Ich habe auch das Gefühl, ich saß die ganze Zeit irgendwie in Berlin zu Hause oder ich bin ab und zu ins Büro gegangen im Bundestag oder ich war in Augsburg im Wahlkreis in meiner Wohnung und hatte aber dauernd irgendwelche Videokonferenzen, aber als Mensch, die allein lebt, auch so ein irritierendes Gefühl von Einsamkeit. Mhm. Und ich konnte das, glaube ich, ziemlich gut nachvollziehen, was Einsamkeit auch bedeutet. Also wenn du voll im Betrieb bist, ist ja dieses Haustüre zu, Wohnungstür zu, ein gutes Gefühl. Ich komme runter. Aber wenn nicht mehr dieser Trubel und so weiter, dann plötzlich habe ich mich einsam gefühlt. Mhm. Und es ist so auseinandergebrochen. Es gab die Kolleginnen und Kollegen mit Kindern, die sagen, es ist wunderbar, dass wir mit unseren Kindern jetzt immer zusammen sind, aber es ist eine wahnsinnig schwierige Situation auch. Mhm. Und die gesagt haben, wann fängt endlich die Kita wieder an? Wann macht der Kindergarten auf? Wann können die Kinder wieder in die Schule? Und meine Kinder wollen in die Schule.
Ja, klar.
So, und die anderen, die sagen, vergesst bitte nicht die, die allein sind, die nicht besucht werden können. Diese Einsamkeit kann einen auch krank machen. Und dafür ist, glaube ich, muss jetzt mal so ein Urlaubszeit oder so ein Break her, dass man sich wieder irgendwie begegnen kann, orientiert, aber trotzdem ich bin mir ziemlich sicher, dass es im September noch nicht so ist, wie es letztes Jahr war, aber dass wir uns auf einem Normalisierungsweg befinden. Was übrigens schwer ist, weil Deutschland ab 1. Juli innerhalb der Europäischen Union die EU-Ratspräsidentschaft hat und da war wahnsinnig viel. Da war wahnsinnig viel geplant, Konferenzen. Oh nein,
natürlich.
Und es sollte auch für Frau Merkel, was ich gut verstehe, nochmal so ein Abschluss ihrer.
Haben Sie dann da auch Jobs innerhalb?
Ja, wir hatten natürlich Jobs. Wir hatten als Parlament, wir haben heute Morgen noch drüber geredet. Wir haben Konferenzen im Parlament. Wir wollten die Parlamentspräsidentinnen, Präsidenten zusammenbringen.
Und das wechselt immer zum September hin oder zum?
Das halbjährlich. 1. Juli ist also die EU-Ratspräsidentschaft. Jetzt hat sie Kroatien noch ein paar Tage. Dann ab Juli bis Ende Dezember hat es Deutschland und dann kommt Portugal. Aber in Europa braucht es ja jetzt eigentlich eine starke Präsidentschaft, die zusammenbindet.
Sonst können die nicht mal verlängern jetzt die Präsidentschaft auf ein, zwei Jahre.
Ja, das wäre vielleicht, das wäre tatsächlich.
Schlagen Sie das bitte mal vor.
Ja, das haben wir schon vorgeschlagen, aber es haben es noch nicht durchgesetzt.
Ich komme vorbei.
Aber jetzt stellen Sie sich vor, so eine europäische Ratspräsidentschaft, alles virtuell. Also die Veranstaltungen im Bundestag, die großen Konferenzen, die sind digital, die sind virtuell.
Sie müssen Autokino-Veranstaltungen machen, Frau Roth. Ich habe gehört, viele Künstler streben das jetzt an, die Konzerte im Autokino. Ich stelle mir zum Beispiel vor, auch der nächste Bambi, die nächste Goldene Kamera, es wird alles im Autokino verliehen. Iris Berben, so die üblichen Verdächtigen. Arnold Schwarzenegger kommt im Auto, dann nach vorne gefahren. Grüßen Sie jetzt, Arnold Schwarzenegger. Er fährt nach vorne, kurbelt das Fenster runter, nimmt den Preis entgegen. Sprich kurz in ein, wie auch immer, Mikrofon und fällt wieder rückwärts zurück in die erste Reihe.
Ja, ja, aber das muss ich Ihnen ja nicht sagen, wie sonst beim ESC auf der Reeperbahn sind.
Ja, haben Sie gesehen, wie es dieses Jahr war?
Ja.
Ich stand ganz allein in der Elbphilharmonie.
Ehrlich gesagt, soll ich sagen?
Ja.
Ich fand es unendlich traurig.
Vor allem fand ich es
auch nicht okay, dass dann sozusagen noch ein Alternativprogramm, das fand ich ziemlich ärgerlich, dass man dann doch hin und her...
Dass man dann doch hin und her... Sie waren auch bei Stefan Raab, merke ich schon. Okay.
Nee, nee,
gucken Sie denn dann Germany's Next Topmodel auch morgen? Solche Sachen? Nein.
Entschuldigung, aber ich habe... Was war die coole Band? Die Isländer.
Ja, die waren alle super.
Jetzt muss ich... Ich habe ab und zu hin und her gezappt, aber...
Das macht gar nichts, ich sehe Ihnen das absolut nach. Welches Buch lesen Sie im Urlaub?
Ich brauche ein paar gescheite Krimis.
Oh, da empfehle ich Ihnen Sebastian Fitzek. Der war
ist der gut?
Ach, der ist so super.
Ja gut, also das brauche ich. Dann habe ich ein dickes Buch eines georgischen Schriftstellers.
Ja, das achte Leben.
Super dick.
Aber eine Frau hat es geschrieben, ja. Ist das, Lalala Aschwili oder...
Ist das eine Frau, dieses ganz dicke?
Ganz dicke, das heißt das achte Leben. Und? Meine Schwiegermutter hat gesagt, nur Sex. Sie hat gesagt, es ist ein schreckliches Buch, es geht nur um Sex. Und dann habe ich gesagt, super, her damit.
Und dann brauche ich noch eine gescheite Biografie, die lese ich gerne, da muss ich mal gucken. Also ich mache mir dann immer so eine Liste und nehme dann immer ganz viele Bücher mit und dann immer auch ein paar Gedichte. Bücher brauche ich, Gedichtbände brauche ich.
Da bin ich nicht ansprechbar.
Doch, die tue ich doch. Mein Brecht brauche ich oder meine Laske Schüler oder so. Das brauche ich immer abends dann. Oder Hafis zum Beispiel, ganz schön.
Oh ja,
Hafis finde ich toll. Da geht es immer auch um Sex und um Wein.
Ich finde auch immer. Sex und Wein ist eine gute Mischung vorm Einschlafen. Tatsächlich.
Ich komme drauf an, mit wem man
einschläft. Notfalls allein. So, also Frau Roth, ich bedanke mich wahnsinnig, dass Sie hier waren. Das war ganz, ganz, ganz toll. Und in Ihrer Haut möchte ich nicht stecken, was Sie jetzt alles umsetzen müssen, was wir hier nur touchiert haben.
Jetzt haben wir uns viel vorgenommen, aber Sie kommen bald nach Augsburg.
Ja, ich komme nach Augsburg, dann bringe ich unsere Waffeln mit, die wir jetzt übrig gelassen haben.
Dann gehen wir zum Wirt auf den Stadtmarkt.
Gibt es noch das Café Max in der Maximilianstraße?
In der Maximilianstraße gibt es einen Kaffee nach dem anderen, es gibt Kaffee, ganz tolle, gibt es vegan, gibt einen wunderbaren, ganz tollen Eisladen.
Ich habe in der Bürgermeister Auenhammer Straße gewohnt, in Göggingen, direkt neben dem Theater in Göggingen da.
Neben dem schönen.
Ja, aber da, wo ich gewohnt habe, war es nicht ganz so schön. Das war
bei der Hessing-Klinik.
Ja, ganz genau. Also, ja. Oh, da fahren wir zusammen durch Augsburg.
Ich wohne in der Armenhausgasse.
Ich stelle mir vor folgendes Szenario, wir beide in einem offenen Cabrio.
Über die Marktstraße.
Nicht am Steuer, das soll irgendjemand anderes machen. Wir müssen uns aufs Winken und aufs Grüßen konzentrieren.
Noch ist die Marktstraße, darf man Auto fahren, aber zum Beispiel ist jetzt beschlossen worden, dass die Auto frei werden soll. Das müssen wir vorstellen.
Da müssen wir schnell machen, weil ich will da mit dem Cabrio mit Ihnen
entlang. Wir gehen mit dem Cabrio lang, rauf und runter, so 10-mal rauf und runter.
Wie man das so macht, wenn man da
unterwegs ist. Dann müssen wir zwischendurch einkehren.
Genau. Gibt's
tolle, die jetzt auch wieder angefangen haben. Und dann gehen wir, gibt es so viele schöne.
Also ich freue mich auf unseren Tag in Augsburg, aber vorher zurück zur Arbeit. Vielen Dank.
Claudia. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Alles, alles Gute.
Tschüss. Tschüss. Ach, was ist das eine tolle Frau. Und jetzt gehe ich gleich, wenn ich jetzt demnächst wieder einen Brotlaib in die Hand nehme, selbstgebacken hoffentlich, dann denke ich an Claudia Roth.
Ja, ja, das müssen wir jetzt alle nach dieser Folge sofort. Brot kaufen, gutes Fleisch. Wissen, dass wir nicht immer alles richtig machen, aber es versuchen und das ist doch ein guter Spirit.
Ja. Also wirklich eine inspirierende Frau, so geht es mir zumindest. Ich hoffe euch auch, wenn ihr zugehört habt und Lust auf mehr, gar kein Problem, wir können liefern, Clemens.
Wir haben inzwischen fast 90 Ausgaben in der Barbara Radio App von Politik über Musik, über Schauspiel, alles was ihr wollt. Geht da rein und wer jetzt sagt, ich brauche vielleicht ein bisschen was anderes gerade, da kann man ja auch Musik hören zum Beispiel. Nur mal so als Tipp, ladet euch die App runter. Wir stehen
für Musik. Ja. Ladet euch die Barbara Radio App runter, dann habt ihr wirklich das Ganze, mehr braucht ihr nicht. Genau. Dann bleibt ihr einfach zu Hause, macht die Tür zu und ihr seid glücklich. So, ich bin jetzt auch glücklich, jetzt gehe ich nach Hause, bereite mich vor, so bin ich. Aufs nächste Interview in einer Woche gibt es dann ein neues Gespräch, wer auch immer das sein wird, es wird toll. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de